SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Mehr Harmonie war nie. Die große Show beim Parteitag der US-Demokraten geht weiter. Mit viel Pathos und viel Emotion. Im Mittelpunkt stand gestern der derzeitige Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Er hat seine Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat offiziell angenommen. Es sei die Ehre seines Lebens, sagte er auf dem Parteitag. Ansonsten hielt er eine sehr persönliche Rede, wie Ralf Borchert berichtet.
Er hat zum Beispiel erzählt, dass seine Tochter nach IVF und Fruchtbarkeitsbehandlungen auf die Welt kam und den Namen Hope bekam. Sein Sohn war im Bild, zu Tränen gerührt, nach der Rede die Familie mit auf der Bühne. Tim Walz hat seinen Werdegang beschrieben, einmal mehr bei der Nationalgarde, als Lehrer für Sozialkunde und Geografie, als Football-Coach, als Jäger, der einerseits Waffen hat, aber auch für Waffenrechtsbeschränkungen ist, also als der Mann, der die Ärmel aufkrempelt, der auf dem Land aufgewachsen ist und eben die Ergänzung bieten soll zu Kamala Harris.
Tim Walz rief in seiner Rede auch zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Es gehe darum, Verantwortung füreinander zu übernehmen, sagte er.
That family down the road.
Diese Familie am anderen Ende der Straße denkt vielleicht nicht wie du, betet nicht wie du, liebt nicht wie du, aber sie sind deine Nachbarn.
But they're your neighbors.
Es sieht also gerade so aus, als könnte es für die Demokraten nicht besser laufen. Die Umfragewerte für Kamala Harris gehen nach oben. Durch ihren Parteitag stehen die Demokraten voll im Mittelpunkt des medialen Interesses. Und das geht einem total gegen den Strich. Donald Trump. Er hasst es, wenn er nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Daher nutzt er auch jede Gelegenheit, gegen Kamala Harris zu ledern, wie unsere Korrespondentin Nina Barth berichtet.
Regelmäßig zweifelt er den IQ von Harris an, macht sich über ihr Lachen lustig und erfindet Spitznamen. Der neueste:
Comrade Kamala Harris.
Genossin Kamala Harris. Harris sei eine radikale Linke, behauptet Trump immer wieder. So links, dass man sich das kaum vorstellen könne.
She is the most radical left person. She is so far left that nobody can even imagine.
Auf seiner Plattform Truth Social und auf X postete Trump ein Bild, das offensichtlich Harris von hinten zeigen soll, wie sie auf einer kommunistischen Versammlung spricht. Vor einigen Tagen postete Trump ein Plakat, auf dem Popstar Taylor Swift ihre Fans dazu aufruft, für Trump zu stimmen. Eine Fälschung. Swift hat sich bisher für keinen Kandidaten ausgesprochen. 2020 hat sie Joe Biden unterstützt.
Vom US-Wahlkampf nach Deutschland. Es ist ein historischer Bau, um den sehr viel gestritten wird. Der Turm der Garnisonkirche in Potsdam. Heute wird er nach seiner Restaurierung offiziell eingeweiht. Unter anderem ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dabei. Der Turm war einmal das Wahrzeichen der Stadt Potsdam, hat aber eine problematische Geschichte, wie Sigrid Hoff berichtet.
Hier inszenierte Adolf Hitler mit dem Tag von Potsdam am 21. März 1933 per Handschlag mit Reichspräsident Paul von Hindenburg den Schulterschluss mit dem alten Preußen. Nach 1945 diente der im Krieg stark beschädigte Turm einer kleinen Kirchengemeinde als Andachtsraum. 1968 jedoch ließ das SED-Regime Turm und Kirchenschiff sprengen. Nach der Wiedervereinigung begann eine von Bundeswehroffizier Max Klar gegründete Traditionsgemeinschaft, Spendengelder für den Wiederaufbau zu sammeln. Gegen das Projekt regte sich rasch Widerstand wegen der rechten Gesinnung der Initiative. Die evangelische Kirche gründete schließlich eine eigene Stiftung, Garnisonenkirche, die seit 2017 den Wiederaufbau betreibt.
Auch Eckhard Konzip, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Marburg, hält die Potsdamer Garnisonkirche für historisch belastet. Er sagte dazu in Deutschlandfunk Kultur:
Also die Garnisonkirche steht eigentlich von Anfang an in der preußischen erst und dann in der preußisch-deutschen Geschichte für die Verbindung, und zwar die enge Verbindung von Staatsmacht, von monarchischer Staatsmacht mit Kirche und Militär. Und auch deshalb wurde diese Kirche, wurde dieser Ort schon relativ früh zu einem Symbol, einem symbolischen Ort auch für den Militarismus, den preußisch-deutschen Militarismus, und spätestens dann seit 1918 auch zu einem Ort der Demokratiefeindschaft. Das ist eine Traditionslinie, die dann 1933 in dem berühmten Tag von Potsdam ihren Höhepunkt fand, dieser symbolischen Besiegelung des Bündnisses zwischen Nationalsozialisten und den alten preußisch-deutschen Eliten, die an diesem Tag im März 1933 in der Garnisonkirche in Potsdam zelebriert und symbolisiert wurde.
Der Historiker Eckhard Konze. Wir wissen, für Alkohol am Steuer gilt die 0,5-Promille-Grenze. Ab heute gibt es nun auch einen Grenzwert für Cannabis. Da geht es darum, wie viel Cannabis mir im Blut nachgewiesen werden darf, damit ich noch Auto fahren darf. Luca Deutschländer erklärt die neue Regelung.
Bei THC, das ist ja der berauschende Wirkstoff in Cannabis, gilt jetzt eine Grenze von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut. Zur Einordnung, Experten sagen, dass das in etwa dem Risiko entspricht, wenn man mit 0,2 Promille Alkohol im Blut Auto fährt. Es gibt aber eine Besonderheit für alle, die gerade erst den Führerschein gemacht haben oder für junge Leute unter 21 ist Cannabis am Steuer erst einmal tabu, komplett verboten und das übrigens für alle ist auch die Kombination Kiffen, Alkohol und Autofahren.
3 Tage ist es nun her, dass vor Sizilien eine Yacht gesunken ist, die der Familie eines der reichsten Männer Englands gehörte. Inzwischen haben die Rettungskräfte auch den 5. Toten geborgen. Lisa Weiß berichtet aus Italien.
Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur ANSA soll es sich dabei um den britischen Milliardär Mike Lynch handeln. Damit sind mindestens 6 Menschen bei dem Unglück gestorben. Schon am Montag war die Leiche eines Besatzungsmitglieds im Wasser gefunden worden. Eine Person wird noch im Inneren des Wracks vermutet. Es soll sich dabei um die Tochter des Milliardärs handeln. 15 Menschen konnten aus dem Wasser gerettet werden. Die Yacht war am Montagmorgen bei einem schweren Unwetter vor der Küste Siziliens gesunken, offenbar innerhalb kürzester Zeit. Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher noch nicht klar. Ermittlungen laufen.
Fokus Südwest.
Die Obsternte ist in diesem Jahr sowieso schon ziemlich mies, wegen des vielen Regens und der kühlen Temperaturen im Frühjahr. Nun ärgern sich die Obstbauern am Bodensee auch noch über den Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND. Grund ist ein Pflanzenschutzmittel, das Äpfel vor Pilzbefall schützen soll. Es wurde für die Landkreise Ravensburg, Lindau und den Bodenseekreis erlaubt. SWR-Reporterin Isabel Heine berichtet.
Der BUND bezeichnete das Mittel Volpan in einer Mitteilung als giftig und gesundheitsschädlich. Das sei Panikmache, heißt es vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee. Die Pflanzenschutzmittel würden alle intensiv geprüft werden. Dieses Jahr hat es besonders viel geregnet. Das Mittel sei teilweise nötig, um die Ernte zu retten. Die Folge sind dunkle Flecken auf den Äpfeln. Sie könnten nicht mehr verkauft werden. Allerdings muss das Ministerium erst noch die Grenzwerte für das Mittel Volpan anheben. Bisher sei es deshalb noch nicht gespritzt worden.
Wer in Rheinland-Pfalz wohnt und ein Auto hat, dürfte sich freuen. Etwa 360.000 Leute können damit rechnen, dass sie bald weniger für ihre Kfz-Haftpflicht zahlen müssen. Lena Stadler aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Das gilt vor allem für Kfz-Besitzer in Mainz, Worms und Neuwied. In den Bezirken Kaiserslautern, Frankenthal und Rhein-Hunsrück-Kreis könnte es hingegen teurer werden. Für den Großteil der 2,3 Millionen Autobesitzer in Rheinland-Pfalz bleibt aber alles beim Alten. Hintergrund für die Neuberechnung der Versicherungsprämien ist die Einteilung in neue Regionalklassen. Wenn es in einem Bezirk mehr und teurere Schäden gegeben hat, fällt seine Einstufung in der jeweiligen Klasse schlechter aus. Es kommt dabei auf den Wohnort des Besitzers an und nicht, wo der Schaden entstanden ist.
Roter Teppich, Promis und ein Hauch von Hollywood. Seit gestern Abend gibt's das wieder in Ludwigshafen auf der Parkinsel beim Festival des deutschen Films. Schauspielerin Merit Becker war zum Beispiel da. Bekannt unter anderem aus dem Tatort. Und sie hat sich Zeit genommen für die Fans, hat Autogramme gegeben, Selfies gemacht und findet's auf der Parkinsel einfach nur spitze.
Ich finde den Ort sehr besonders, dass es direkt am Wasser stattfindet, dass so viele Leute da sind. Also beim letzten Mal auch schien die Sonne, der Himmel ist blau. Ich weiß nicht, warum das so ist, ob das hier immer so ist, aber so ein bisschen der Eindruck. Es ist halt ein bisschen ruhiger und ausgeruhter und das ist ganz schön.
Und dann war da noch.
Noch 124 Tage bis Heiligabend. Summerfeeling überall, aber wie jedes Jahr sind die Lebkuchen schon wieder da. Robin Hohenacker, Mitarbeiter in einem Supermarkt in Mannheim, räumt sie schon eifrig in die Regale.
Ich habe heute dekoriert dahin dran, ne? Schöne Lebkuchenbilder auf orangem Untergrund. Es ist 31 Grad. Ich habe auf der Leiter oben gestanden und da wurde kommentiert und kommentiert. Oh, ist schon Weihnachten, ist es wieder soweit. Da ist wirklich jedem Weihnachtsfan hier ein Segen getan auf unserer Aktion. Aktionsfläche, ja.
Gängige Meinung ist ja, dass die Lebkuchen jedes Jahr früher kommen. Das stimmt aber nicht. Da hat die Süßwarenindustrie nämlich klare Regeln. Alle großen Supermarktketten starten mit dem Lebkuchenverkauf um die Kalenderwoche 35, also Ende August in der Regel. Baumkuchen gibt es nicht vor Anfang September. Und Adventskalender und Schoko-Nikoläuse kommen erst ab Mitte Oktober. Und wenn das Weihnachtsgeschäft dann vorbei ist, gibt es die ersten Osterhasen. Aber nie vor Ende Januar.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.